kannst mich, Thomas, auch gerne ein bisschen noch ranzoomen, wenn du magst. Wobei ich ansonsten auch die Chance hätte, auch dem Zoom-Bild zu entkommen, wenn ich mich hier hinstelle. Ach so, okay. Ja, ihr Lieben. Jesus, ich bitte dich darum, dass du die Predigt segnest, dass du hilfst beim Sprechen, dass du hilfst beim Zuhören. Amen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir uns hier treffen an diesem verlängerten Wochenende. Der eine oder andere ist auf Tour, aber viele sind jedoch auch heute Morgen hier und das finde ich richtig gut. Wir haben aktuell so eine kleine Themenreihe zu dem Epheserbrief. Und das kommt daher, weil wir Anfang Februar hier eine kleine Jesuskonferenz hatten. Und dort hatten wir unter anderem den Arne Skagen aus Bergen als Sprecher zu Gast. Und der hatte den Gedanken, den Eindruck, dass es für uns als Gemeinde hilfreich, gut, sinnvoll sein könnte, wenn wir mal den Brief von Paulus an die Christen in Ephesus lesen würden. Und das machen wir zurzeit. Der sogenannte Epheserbrief ist eines der 66 Bücher aus der Bibel. Wir finden ihn im zweiten Teil, im sogenannten Neuen Testament. Und wir sind aktuell dabei. Der Brief hat 6 Kapitel. Kapitel 1 bis 3 geht eigentlich fast nur darum, wer bist du? Wer sind wir vor allem? Was hat Jesus für uns getan? Welches Leben bietet er uns an? Was hält er für uns an Hoffnung, an Gnade, an Perspektive, an Hoffnung, an Power bereit, die in unserem Leben wirksam werden kann? Wer sind wir durch ihn? Und eigentlich 3 Kapitel, die Hälfte geht nur darum, setz dich hin und hör erstmal zu, wer du bist, sein kannst, was Jesus über dich denkt. Erst kommt das Sein. Und dann geht's 2,5 Kapitel darum, okay, wenn wir jetzt so sogenannte Kinder des Lichts sind, dann sollten wir uns eigentlich auch so verhalten. Und es geht auch ein bisschen konkreter darum, wie man sich denn auch verhalten sollte. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über ein Fremdwort, über Integrität. Und das heißt die Übereinstimmung von dem, was wir glauben, von dem, was wir sagen und von dem, was wir tun, das sollte übereinstimmen. Und das ist nicht nur Christen wichtig, sondern das ist allen möglichen Leuten sehr, sehr wichtig, dass unsere Überzeugung, unser Glaube und unsere Worte und unsere Handlungen, auch in unterschiedlichen Kontexten, dass das aus einem Guss möglichst sein sollte. Warren Buffett beispielsweise ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er ist fürchterlich reich. Ich glaube auf Platz 4 aktuell der Weltrangliste der reichsten Leute. Und er sagte, wenn er jemanden sucht für einen guten Job, dann achtet er auf 3 Dinge, die alle auch noch mit I anfangen. Intelligenz, Initiative und Integrität. Und wenn das Letzte nicht da ist, dann sind ihm die ersten beiden Sachen völlig egal. Weil wenn Integrität nicht da ist, dann weiß er, dass diese Leute ihm irgendwann schaden werden, ihn irgendwann umbringen werden. Dann ist ihm Intelligenz und Initiative und Power von Leuten völlig wurscht, wenn das nicht da ist. Und auch in der Bibel gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur irgendwie Dinge aus der Bibel hören, sondern dass wir auch ja, nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter sind. Und wenn wir es nur hören und nicht tun, dann betrügen wir uns selber. Und man könnte noch ganz viele Beispiele dafür nennen, warum Integrität eine wichtige Sache ist, ein wichtiger Wert ist. Letzte Woche hatte ich euch auch noch hier ein gebasteltes Bild gezeigt. Da möchte ich auch gleich mal drauf zurückkommen, dass ja unser Leben aus ganz vielen Themenfeldern, Bereichen besteht. Job, Finanzen, Feinde, Familie, Hobbys, Freunde, Urlaub, Spiritualität, unsere Sexualität, unsere Wohnung, unser Haus und Hof und was weiß ich. Oder der Bereich, der so ganz verborgen ist, den gar keiner mitbekommt. Und natürlich sind wir in jedem Kontext auch irgendwie in einer anderen Rolle, in einem anderen Setting, in einer anderen Aufgabenstellung unterwegs und irgendwie auch anders. Und doch, es ist nicht gut für einen Menschen, wenn das total auseinanderläuft. Es ist nicht gut, wenn du in der Gemeinde ein sehr fröhlicher, herzlicher, heiliger Mensch bist und zu Hause ein meckriger, Miesepeter. Wenn du ganz alleine bist, jemand ganz anders bist, als wenn du in der Öffentlichkeit bist, wenn du im Job jemand ganz anderes bist, als bei den Hobbys, sondern eigentlich ist das Ziel, dass das schon aus einem Guss ist und dass auch Jesus nicht ein Teil, so ein Kuchenstück deines Lebens ist, sondern der eigentlich die Mitte sein möchte, der Einfluss hat auf alle Teile des Lebens. Jetzt geht's im Epheserbrief weiter. Und ich habe mal hier diesen Teil, Epheser 5, 21 bis 6,4, mal rausgepickt. Und da wird Paulus relativ konkret geht auf so ein paar von diesen Lebensbereichen ein. Er geht auf Ehe ein, er geht auf die Beziehung zu unseren Eltern ein, auf die Beziehung zu unseren Kindern ein und auf unsere Situation am Arbeitsplatz ein. Sei es jetzt, dass wir eine Führungssituation dort haben oder dass wir irgendwo Angestellter oder Untergebener sind. Und ich habe mich so ein bisschen gedrückt, ach, eigentlich gar nicht so eine Lust gehabt, jetzt heute Morgen darüber zu sprechen, weil ich weiß, das sind alles Themen, die irgendwie sehr schmerzhaft sind. Zum Glück nicht für alle, aber doch für etliche. Wir hatten in der Gemeinde in den letzten Jahren so viel Scheidungen wie noch nie. Und ich kann nur erahnen, wie viel Schmerz das gebracht hat und immer noch bringt. Und auch bei denen, wo die Ehen halten, heißt das ja nicht, dass da alles super ist, sondern auch das ist häufig irgendwie eine Baustelle und manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Und auch unsere Beziehung zu den Eltern oder zu unseren Kindern oder zu unseren Arbeitskollegen ist häufig auch geprägt von einer Menge Enttäuschung, von einer Menge Schmerz, von einer Menge Versagen, sei es jetzt von den anderen an uns oder wir an den anderen. Und dass ich so gar nicht so eine Lust hatte, jetzt darüber zu sprechen, weil ich denke, das kann ja auch schon fast so ein bisschen so ein Abturner werden. Außerdem gibt es auch Leute, die haben gar keinen Partner, die haben keine Eltern, die haben keine Kinder und die haben auch keinen Job. Und dann sind die in diesem Gottesdienst und denken, ah Mist, das ist ja heute wirklich völlig an mir vorbei. Und ich hoffe, dass du trotzdem, auch wenn es dich irgendwie vielleicht gar nicht direkt betrifft, dass du irgendwie was hier rausnehmen kannst. Und deswegen möchte ich trotzdem mit euch einen relativ langen Textabschnitt lesen und ja, ist relativ lang, aber auch gut. Wir lesen mal gemeinsam. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Klick. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Kannst du noch mal auf den Anfang des Textabschnittes klicken? Das Erste, was vielleicht der halbwegs kritische Leser irgendwie denken mag, ist, Alto Belli, das ist aber auch echt ein ultrakonservativer, altmodischer, alter Text, oder? Das Zweite, was man vielleicht, wenn man auch etwas weiter nachforscht, mit einem kritischen Blick denken kann, ist, ach du Schreck, was ist mit diesem Text schon alles gerechtfertigt worden? Da gab es Ehemänner, irgendwelche Säufer, die Frauen Kinder schlagen und das Vermögen der Familie verzocken. Und das Ganze noch rechtfertigen mit diesem Bibelvers, ordnet euch in allem unter euren Männern, das steht doch in der Heiligen Schrift. Und so ist dieser Text eigentlich auch eine Argumentation für sehr, sehr viel Missbrauch und sehr, sehr viel Elend auf dieser Welt. Und wenn wir diesen Text nochmal lesen, hier steckt ja was Jesusmäßiges drin, würde ich euch einmal bitten, so einen Grundsatz nehmen, mit dem wir diesen Text uns betrachten. Und dieser Grundsatz könnte man mit den Worten umschreiben, vermute das Gute. Vermute das Gute, das kann man jetzt nicht in jeder Beziehung machen, denn auch jeder, der schon mal irgendwie sehr verarscht wurde, der ist sehr vorsichtig, immer das Gute zu vermuten. Aber ich glaube, bei Jesus können wir eigentlich das Gute vermuten. Aber es stimmt auf jeden Fall, es ist ein alter Text. Es ist ein Text, der nicht an die Christen im Jahre 2023 in Remscheid geschrieben wurde, sondern an die Christen des ersten Jahrhunderts in Ephesus, einer griechischen Stadt in der heutigen Türkei, die viertgrößte Stadt damals im römischen Imperium. Und an diese Leute ist dieser Text geschrieben. Das sind die Erstverwerter und wir die Tausendsten der Tausendsten Verwerter. Also was haben die damals verstanden? Und in der damaligen Zeit ist die Familienkonstellation nicht so unterschiedlich gestrickt, wie das heutzutage ist, sondern eigentlich ziemlich einheitlich. Und dafür gibt es sogar ein lateinisches Fachwort, Patria Potestas. Ich habe kein Latein in der Schule gehabt, aber dieser Ausdruck bezeichnet das Idealbild der Familie. Und das bedeutete in der griechisch-römischen Welt, dort gibt es den Patriarch, den Familienvater, und der hat alle Power. Er bestimmt, er ist der Alleinherrscher und er hat das Sagen. Er herrscht über seine Frau, er herrscht über seine Kinder, über seine Schwiegertöchter, über seine Enkelkinder, über seine Sklavinnen und Sklaven, und dort ist er der absolute Entscheider. Und er entscheidet zum Beispiel auch über Leben und Tod der neuen Kinder. Wenn also ein Kind geboren wurde, das musste noch nicht mal sein Kind sein, sondern vielleicht ein Enkelkind oder ein Kind der Sklaven, dann wurde dieses Baby irgendwann vor ihm auf den Fußboden gelegt. Und wenn er es aufgehoben hat, dann wurde es in die Familie aufgenommen. Und wenn nicht, dann gab er noch die Entscheidung bekannt, ob das jetzt getötet wird oder an öffentlichen Dunghaufen, also öffentlichen Müllplätzen ausgesetzt wurde. Das war noch so die humanere Variante. Und das haben die auch häufig gemacht. Und das war absolut legal, das war okay. Also Abtreibung war sehr, sehr ganz, ganz weit gefasst, noch auch nach der Geburt. Und die humanere Variante war halt auch, wenn das an ein Kind an einem Müllhaufen lag, dann derjenige, der es gefunden hat, der durfte es mitnehmen. Und dann konnte dieses Kind auch noch eine Lebensperspektive haben als Sklavin. Denn die meisten Kinder, die ausgesetzt wurden oder umgebracht wurden, waren Mädchen. Oder kranke Kinder, behinderte Kinder. Und das hat sich auch erst im Jahre 374 nach Christus, als das Christentum die Staatsreligion im römischen Imperium geworden ist, auch geändert. Wenigstens da auch wirklich etwas Gutes bewirkt hat, dass man gesagt hat, nee, das kann man eigentlich so nicht machen. Das geht so nicht. Aber das ist also eine Ultra-Macho-Zeit, wie wir sie auch in einigen Ländern auf der Welt auf jeden Fall noch gang und gäbe ist. An die wird dieser Text geschrieben. Und an die steht, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und das, was die gehört haben, ist, in dem ersten Satz, ihr Männer, ordnet euch bereitwillig euren Frauen unter. Der Text ist eigentlich ultra revolutionär. Und hat eine Richtung, die ganz anders ist, als wir es vielleicht beim ersten Lesen auch dachten. Es hat eine sehr revolutionäre Blickrichtung. Und ich bin eigentlich auch schon sogar beruhigt, ein bisschen stolz darauf, dass die Christen des ersten Jahrhunderts und auch viele Christen heutzutage für diese Dinge kämpfen, dass sie für ja, oder gegen Rassismus kämpfen, dass sie gegen Unterdrückung der Frau kämpfen, dass sie gegen Kindesmissbrauch kämpfen oder auch, dass sie für die Befreiung von Menschen kämpfen und gegen Sklaverei. Der Kampf ist heute noch wie damals ein Thema. Und auch im ersten Jahrhundert ist das alles sehr revolutionär. Könntest du einmal 3 Folien weiterklicken? Zack. Im Galaterbrief heißt es, da spricht Paulus über die Gemeinde, bei uns, also hier, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen gegen Rassismus. Zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, Gleichberechtigung und hier gegen Sklaverei. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und es hat in der damaligen Zeit so viel für Gleichberechtigung von Mann und Frau getan, so viel in Erziehungsfragen verbessert, so viel Verbesserung für Sklaven hervorgebracht und Rassismus in so vielen Bereichen überwunden, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und dennoch muss man auch sagen, dass Jesus eigentlich in seiner Botschaft noch eine tiefere Revolution vor Augen hatte, als die aktuellen Lebensumstände zu verbessern. Das auch, 100%. Man kann das daran sehen, dass er sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um jetzt hier die Römer, die das Hauptproblem damals in Israel waren, um die Römer hier zu vertreiben, um die Diktatoren zu vertreiben, um das fremde Militär hier zu vertreiben, sondern meine Revolution, meine Befreiung geht wesentlich tiefer, wesentlich weiter, weit über das hinaus, was hier diese Erdenzeit ist. Und so gibt es definitiv bei den Christen noch ein viel größeres Ziel, aber es ist auch das Ziel der Gleichberechtigung gegen Rassismus, gegen Sklaverei, alles das. Im ersten Buch der Bibel wird uns von einer Zeit berichtet, die wir uns alle so gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Einer perfekten Welt, wie sie es mal gegeben hat, haben soll. Ich kann es selber kaum glauben. Eine Zeit, wo die Beziehung zwischen Mensch und Gott intakt war. Zwischen Mensch und Natur intakt war. Zwischen Mensch und Mensch intakt war. Und irgendwie auch der Mensch in sich selber intakt war. Und die Bibel berichtet davon, dass es einen großen Zerbruch gegeben hat. Eine große Katastrophe, ein Bruch zwischen Menschen und Gott. Und dass auch alle anderen Bereiche zerbrochen sind. Unsere Beziehung zur Natur, unsere Beziehung untereinander, die Beziehung auch zu uns selber großen Schaden genommen hat. Es gibt so ein christliches Fachwort dafür, das heißt der Sündenfall, der so diese Katastrophe auf den Punkt bringt. Und im ersten Buch Mose werden so einige Dinge aufgelistet, was so alles Resultate sind, was so die Folgen davon sind. Und ein Resultat steht in 1. Mose 3, Vers 16, da spricht Gott zu der Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Wenn also ein Mann über seine Frau herrscht, ist das nicht irgendwie die Idee Gottes, wie das Leben hier auf der Welt funktionieren soll, sondern ist das zu 100% eine Folge von dem, was Gott nicht will. Es ist nicht das Idealbild, sondern es ist die Katastrophe. Das mal so ein paar Dinge vorweg. Gerne nochmal den Bibelvers aus Epheser, die erste Folie. Ich möchte so ein paar Dinge darauf hinweisen, was hier so alles drin steht. Erstens, hier geht es klar erstmal um die Beziehung Ehe. Und hier steht es, ordnet euch einander unter, einer dem anderen. Damals war das sicher so, okay, dass so im Kompetenzbereich des Mannes, keine Ahnung, vielleicht 90% waren und 10% bei der Frau. Heute ist das irgendwie teilweise 60-40, 40-60 oder wie auch immer. Und das wird in jeder Beziehung anders aussehen. Aber es ist wichtig, sich dann auch dem anderen den Freiraum zu geben, sich auch, wenn die Kompetenzen, wo sie verteilt sich, sich dem unterzuordnen. Keine Ahnung, bei uns, was weiß ich, wenn es irgendwie medizinische Fragen geht oder Arzttermine, sonst irgendwas, dann ist Anne natürlich in dem Bereich viel, viel, hat sie viel mehr Know-how, viel mehr Kontakte und natürlich macht sie das. Wenn wir was renovieren, dann sind alle Maler und Lackierer arbeiten, das macht irgendwie sie, das hat sich irgendwie einfach so ergeben und da ist sie auch wesentlich schneller da drin, sowas auch zu machen und dann auch den anderen diese Bereiche auch zu überlassen und seine Entscheidung, sein Know-how anzuerkennen. Und wie gesagt, das ist in jeder Beziehung heutzutage sicher anders, aber sich dem anderen einander unterzuordnen. Zweitens steht hier bereitwillig. Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich freiwillig jemandem unterordnet, weil man sagt, hey, du hast da echt Ahnung, doch lass uns das so machen, wie du das vorgeschlagen hast, als untergeordnet zu werden, als beherrscht zu werden. Das ist ein Riesenunterschied. Steht nicht, ordnet den anderen euch unter, sondern ordnet euch selber einander freiwillig unter. Und hier der Satz an die Frauen gerichtet, ordnet euch euren Mann unter wie dem Herrn, wie Jesus. Jetzt ist Jesus ein ziemlich guter Mann. Und ich glaube, wenn Paulus den Kadavergehorsam gemeint hätte, nach dem Motto, okay, nehmt alles hin, lasst euch alles gefallen, dann hätte er geschrieben, ordnet euch unter wie dem schlimmsten Säufer und gewalttätigsten Assi. Aber er sagt, wie dem Herrn. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, Kadavergehorsam und das alles hinzunehmen. Und auch vielleicht auch viele, die das vielleicht als MP3 hören, manchmal gibt es mehr Predigten, die im Download gehört werden, als hier live oder im Zoom. Wenn du das hörst und wenn bei dir zu Hause echt Dinge absolut schief laufen und nicht stimmen und schräg sind und da jemand herrscht über dich oder Gewalt ist oder sonst irgendwelchen fiesen Dinge, ich sage nicht, dass wir jetzt hier die kompetentesten Leute unter der Sonne sind, aber wir würden uns dir so gerne helfen, Hilfe zu finden. Dann nimm das nicht hin. Das ist, und nimm erst recht nicht irgendwelche Bibeltexte, um das noch zu idealisieren. Denn ich glaube, dass hier eigentlich, vermute das Gute, ein Ideal beschrieben wird. Vielleicht war das damals im ersten Jahrhundert wie eine völlig andere Zeit, wie eine Tendenz, dass den Männern gesagt werden sollte, hey, liebe deine Frau, liebe sie, so wie Jesus seine Gemeinde liebt. Gib dein Leben für deine Frau hin. Sei bereit, dein Leben für deine Frau zu opfern. Und vielleicht war es so im ersten Jahrhundert für die Frauen wichtig, zu sagen, respektiere und achte deinen Mann. Und vielleicht ist das auch heute noch auch so, dass es für den einen irgendwie besonders wichtig ist zu hören, respektiere deinen Partner, achte deinen Partner. Und für den anderen vielleicht wichtig, neu zu hören, sei hingebungsvoll, sei liebevoll deinem Partner gegenüber. Und ich glaube, wenn das da ist, dann fällt es ja auch leichter. Ich glaube, dass es wirklich eine Medaille ist, zwei Seiten. Und dass es natürlich vielleicht leichter fällt, jemanden zu lieben und sich jemanden für jemanden hinzugeben, der einen achtet und respektiert. Oder im Umkehrschluss nicht respektlos ist oder einen nicht würdigt für das, was man tut. Und dass es leichter fällt, jemanden zu achten und sich auch ihm unterzuordnen in den Stellen, wo das richtig ist, der einen liebt. Ich glaube, das ist eigentlich ein totales Ideales. Und ein ganz kleiner Aspekt noch, es gibt immer mal auch Leute, die sagen, die quasi aus dem Weglassen von irgendwelchen Dingen eine Theologie machen. Also die machen nicht eine Theologie aus dem, was dort steht, sondern eine Theologie aus dem, was dort nicht steht. Und sagen, okay, hier steht ja nochmal explizit, die Frauen sollen sich unterordnen. Also die Männer eigentlich nicht so sehr, sondern nur eigentlich die Frauen. Wenn man das so sehen würde, dann müsste es natürlich auch so heißen, okay, die Frauen müssen ihren Mann definitiv nicht lieben und ihn definitiv nicht irgendwie sich ihm hingeben. Das ist aber echt Quatsch. Also das ist ganz großer Mist, wenn man irgendwie so einem das Wort im Mund rumdreht. Sondern ich glaube, hier geht es wirklich um ein totales Ideal. Ja, ihr Lieben, das, was Paulus hier jetzt auch schreibt, auch weiter zum Thema Umgang mit den Eltern, Umgang mit den Kindern oder auch im Job, das lasse ich an der Stelle einmal weg, weil es sonst zu lange werden würde. Aber ich möchte noch auf eine Sache hier bei diesem Text nur mal bleiben. Hier geht es unter anderem auch immer, worauf Paulus auch viel hinaus will, um ein Idealbild, was er zeichnet. wie eigentlich Gemeinde und Jesus sein sollte, wie wir uns vielleicht das perfekte Paar vorstellen. Wenn man sich das perfekte Liebespaar vorstellen würde, die sich gegenseitig total supporten, total achten, respektieren, lieben, sich gegenseitig hingeben, ihre Grenzen achten und all das. So sollte es auch zwischen uns und Jesus sein, zwischen dir und Jesus sein. Und ich glaube, dass wir häufig in unseren Beziehungen super, super weit davon entfernt sind. Ja. Und dass wir auch in den anderen Bereichen irgendwie unseres Lebens super weit davon entfernt sind. Ich habe noch eine Grafik hier auch oben, PowerPoint-mäßig, auch nochmal so einen Kuchen. Zack. Genau, so die Teile, aus denen unser Leben so besteht. Und die meisten von uns haben ein Handy dabei und haben die Möglichkeit, sich was aufzuschreiben. Und ich glaube, dass auch dieses Beispiel mit Ehe ein wichtiger Bereich unseres Lebens ist. Und wenn du das nicht hast, dann hast du andere Bereiche in deinem Leben. Und dass auch diese Auflistung hier definitiv nicht irgendwie fallabschließend alle Bereiche des Lebens beinhaltet. Aber vielleicht, wenn du darüber nachdenkst, würde ich dir gerne drei Fragen mit auf den Weg geben. Noch einmal die nächste Folie. Und die vielleicht in deinem Handy zu notieren. In welchem Bereich sollte deiner Meinung nach mehr Jesus sein? Wenn du für einen Bereich deines Lebens sagen würdest, da sollte irgendwie mehr Jesus drin sein. Sei es jetzt im Bereich der Finanzen, im Bereich deiner Hobbys, was weiß ich, im Bereich deiner Gemeinde, deiner Spiritualität, deiner Wohnsituation, was weiß ich. In welchem Bereich sollte irgendwie mehr Jesus reinkommen? Zweite Frage wäre, wer fällt dir ein, wer dir ein ehrliches Feedback geben könnte, was du in dem Bereich eigentlich schon richtig gut machst und was du noch verbessern könntest? Und drittens, was könntest du ganz konkret dafür tun, vielleicht einen kleinen Schritt, um in den nächsten 48 Stunden irgendwas davon zu tun? Vielleicht fällt dir was ein, fällt dir aber auch gar nichts ein, dann ist das vielleicht auch okay. Ich bitte jetzt mal die Band auch schon mal nach vorne zu kommen und dass ihr das auch schon mal im Lobpreis vielleicht auch Dinge auch klar werden oder auch nochmal uns an Dinge erinnern können. Ich glaube, alle drei Fragen sind wichtig, dass wir uns selber die Frage stellen. Die zweite Frage ist auch wichtig, weil wir ganz häufig einen frischen Blick von außen brauchen oder das Feedback von anderen. Ist noch gar nicht lange her, da hatten wir hier einjähriges Jubiläum der Erstaufnahmestelle Hölterfeld und es waren ganz viele Leute zum Feiern da und es war auch einer da, ein institutioneller Würdenträger hier, jetzt nicht von der Kirche, sondern von einer anderen, eher städtischen Organisation, der kam auch hier rein und der war sozusagen irgendwie so ein bisschen so der Chef von vielen anderen, die hier waren. Und der stand da auch, guckte sich das so an und er hatte aber den Hosenstall bis hier vorne offen. Und er wurde mir auch vorgestellt und ich sagte, Tag und so. Mich kurz vorgestellt und dann sagte ich so zu einem anderen Angestellten, sagte immer, der, willst du ihm vielleicht mal sagen,